ARD.
I hear that he's coming on Friday. Certainly, it's okay with me if he'd like to. And he would like to sign it together with me. And I understand that's a big deal, very big deal.
US-Präsident Trump über den ukrainischen Präsidenten Zelensky, der voraussichtlich am Freitag in Washington erwartet wird. Es geht um einen großen Deal, wie Trump sagt, der den USA Zugriff auf die ukrainischen Bodenschätze garantieren soll. Und jetzt gibt es dazu offenbar auch eine unterschriftsreife Vereinbarung.
Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksiy Makejew, schildert im niedersächsischen Landtag die Situation in seinem Land gut 3 Jahre nach Beginn des russischen Angriffs.
In Israel sind heute die von der Hamas verschleppte tote Deutsch-Israelin Shiri Bibas und ihre beiden kleinen Söhne beigesetzt worden. Die Anteilnahme im Land ist riesig.
Die erste Phase des Waffenstillstandabkommens zwischen Israel und der Hamas endet in 3 Tagen und die Verhandlungen über Phase 2 könnten bald beginnen.
Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte lehnt einen Stopp der Militärhilfe für Israel ab.
Hallo, ich bin Christiane Rüther.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Ukraine ist ja sehr reich an Bodenschätzen. Es gibt da seltene Erden, Gas und Öl. Die USA und vor allem Präsident Trump wollen darauf Zugriff haben. Trump sieht das als eine Art Entschädigung für die Kriegshilfe, die Kiew in den vergangenen 3 Jahren bekommen hat. Bisher hatte ja der ukrainische Präsident Zelensky die Unterzeichnung eines Rohstoffabkommens verweigert. Hat sich da jetzt was verändert?
Ja, um den Druck auf Zelensky zu erhöhen und ihn zu einer Unterschrift zu zwingen, hatte die Regierung in Washington zuletzt angeblich sogar damit gedroht, das Satelliten-Internetsystem Starlink von Elon Musk abzuschalten. Und das braucht die ukrainische Armee dringend, zum Beispiel für ihre Kommunikation und auch für den Einsatz von Drohnen. Aber nun steht der Deal über die gemeinsame Ausbeutung von Bodenschätzen im Großen und Ganzen, wie Zelensky selbst inzwischen bestätigt hat. Einzelheiten von Ralf Borchert in Washington.
Präsident Trump sagte im Weißen Haus, er höre, dass Präsident Zelensky am Freitag nach Washington kommen wolle, um die Vereinbarung gemeinsam zu unterzeichnen. Es sei okay für ihn, wenn Zelensky das wolle. Es gehe um einen sehr großen Deal, so Trump.
I hear that he's coming on Friday. Certainly it's okay with me if he'd like to. And he would like to sign it together with me. And I understand that's a big deal, very big deal.
Einzelheiten der Vereinbarung, auf die Trump seit Wochen drängt, sind noch nicht bekannt. Mehrere US-Medien berichten, es gehe neben der Ausbeutung von sogenannten seltenen Erden auch um Öl und Gas. Die Gewinne sollen offenbar in einen von der Ukraine und den USA gemeinsam verwalteten Fonds fließen. Aus Trumps Sicht sind die Hunderte von Milliarden Dollar, die er sich von dem Abkommen verspricht, eine Art Rückzahlung der Ukraine-Hilfen, die die Vorgängerregierung unter Präsident Biden gewährt hat.
You know, Biden was throwing money around like it's cotton candy.
Biden hat mit Geld um sich geworfen, als sei es Zuckerwatte, so Trump im Weißen Haus. Der amerikanische Steuerzahler werde sein Geld zurückbekommen und obendrauf ein Plus.
The American taxpayer now is going to get their money back plus.
Dass Zelensky den ursprünglichen Vertragsentwurf der USA als zu einseitig abgelehnt hatte, hatte Trump nach Angaben aus seinem Umfeld derart wütend gemacht, dass er Zelensky als Diktator ohne Wahlen beschimpfte.
I think once that mineral deal is resolved,
ich denke, sobald dieser Mineraliendeal unter Dach und Fach ist, wird diese Schärfe der Auseinandersetzung der Vergangenheit angehören, sagte Jack Keane, Direktor des Instituts für Kriegsstudien im Fernsehsender Fox News. Nach Ansicht von Keane versteht Trump voll und ganz, dass man die Ukraine nicht durch ein einseitiges Abkommen mit Russland noch angreifbarer machen kann. Der demokratische Senator Chris Murphy ist da ganz anderer Meinung. Der Senator aus Connecticut glaubt, dass Trump kein Stück von seiner pro-russischen Position abgerückt ist. Auch der Mineraliendeal mit der Ukraine sei allein den Interessen reicher US-Firmenbosse und Rohstoffoligarchen geschuldet.
That seems to maybe be the defining ethos of our foreign policy today. What makes Donald Trump and his billionaire friends richer?
Das ist für mich die Grundhaltung unserer heutigen Außenpolitik. Was macht Donald Trump und seine Milliardärsfreunde reicher, so Murphy bei CNN. Der Demokrat ist einer der schärfsten Trump-Kritiker. Der Präsident äußerte sich im Weißen Haus auch erneut zum Thema europäische Friedenstruppen für die Ukraine. Man werde hier etwas tun, das für alle Seiten akzeptabel sei. Wir brauchen auch Peacekeeping, so Trump. Präsident Zelensky hatte ursprünglich im Gegenzug zu einem Rohstoffabkommen militärische Sicherheitsgarantien der USA gefordert. Diese sind nach Angaben von US-Medien in dem jetzt unterschriftsreifen Abkommen aber nicht enthalten. Offenbar macht die Trump-Regierung lediglich Zusagen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine. Die künftige militärische Absicherung eines möglichen Friedensabkommens sieht Trump bisher offenbar allein bei den Europäern.
Russland will sich zu dem möglichen Rohstoffabkommen übrigens bisher nicht äußern. Aus dem Kreml heißt es lediglich, man nehme die Berichte zur Kenntnis. Und noch zur Größenordnung des Deals zwischen Kiew und Washington. 5% der weltweiten Bodenschätze finden sich in der Ukraine. Viele sind noch gar nicht erschlossen. Ein Teil liegt auch in von Russland besetzten Gebieten. So gibt es zum Beispiel große Erdgasvorkommen auf der Krim oder im Schwarzen Meer. Insgesamt schlummern unter der Ukraine geschätzt rund 1 Billion Kubikmeter Erdgas. In Europa hat nur Norwegen noch größere Quellen. Und dann gibt es neben den sogenannten seltenen Erden auch noch die kritischen Rohstoffe. Das sind unter anderem Titan, Graphit, Neon, Nickel oder auch Lithium, wichtig für die Energie- und Mobilitätswende und damit von großer strategischer Bedeutung für Europa und die Welt. Allein hier liegt der Wert der Bodenschätze in der Ukraine zwischen 3 und 11 Billionen Euro, so jedenfalls der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags.
Jetzt am Montag war ja Frankreichs Präsident Macron in die USA gereist, um persönlich mit Trump über die Ukraine und das weitere Vorgehen zu beraten. Übrigens war er der erste europäische Staatschef, den Trump während seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus empfangen hat. Heute hat Macron dann die anderen Staats- und Regierungschefs der EU über sein Treffen informiert. Gibt's da schon Details?
Nicht wirklich. Die Videokonferenz hat etwa 30 Minuten gedauert. Für Deutschland hat noch Bundeskanzler Olaf Scholz teilgenommen. Über den Inhalt der Schalte ist bisher allerdings nichts bekannt. EU-Ratspräsident Costa hat im Anschluss nur gesagt, der Austausch sei sehr nützlich gewesen bei der Vorbereitung des EU-Sondergipfels, der morgen in einer Woche stattfindet. Dabei wird es zum einen um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen, aber auch darum, wie die europäische Verteidigung verbessert und gestärkt werden kann.
Auch jetzt am Montag hat sich der russische Angriff ja auf die Ukraine zum dritten Mal gejährt. Die Lage ist, wie wir wissen, unverändert schwierig. Das hat auch der ukrainische Botschafter Makejew heute im Niedersächsischen Landtag nochmal eindrücklich geschildert. Wie kam es zu dem Besuch?
Niedersachsen hat seit einem Jahr eine Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Oblast Mykolaiv, schickt zum Beispiel humanitäre Hilfe und unterstützt beim Wiederaufbau. Makejew hat in Hannover gesagt, die Ukrainer fühlen sich wie im Dritten Weltkrieg, das sei die Realität. Und er hat nochmal betont, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, um den Frieden in Europa zurückzugewinnen. Er fordert konkrete Taten, die Zeit für Symbole sei längst vorbei. Für seine Rede haben die niedersächsischen Abgeordneten Makejew dann auch lange applaudiert. Und übrigens, in der Portikushalle des Landtags gibt es noch bis zum 21. März eine Fotoausstellung, die den Kriegsalltag in der Ukraine zeigt. Der Eintritt ist kostenlos.
Okay, dann schauen wir jetzt nach Israel. Die islamistische Hamas hatte ja bei ihrem Überfall auf Israel zahlreiche Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Einige sind bereits wieder freigekommen, andere haben die Geiselhaft nicht überlebt. Darunter die Deutsch-Israelin Shiri Bibas und ihre beiden Söhne.
Ja, die Leichen waren ja in der vergangenen Woche an Israel übergeben worden. Die Hamas behauptet, dass die drei bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ums Leben gekommen sind. Von israelischer Seite heißt es, die Hamas habe die Kinder mit bloßen Händen ermordet. Die Untersuchung der Leichen habe keinerlei Hinweise auf Bombenverletzungen ergeben. Die beiden Jungen, Kfir und Ariel, waren erst 9 Monate bzw. 4 Jahre alt, als sie von den Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppt wurden. Videoaufnahmen, die die verängstigte Mutter und ihre beiden rothaarigen Söhne während der Entführung zeigen, gingen um die Welt. Heute also nun die Beisetzung, in Israel von überwältigender Anteilnahme begleitet, wie Julio Secador aus Tel Aviv berichtet.
Es waren Zehntausende, die bereits am Vormittag die Straßen und Brücken im ganzen Land säumten. Mit israelischen Fahnen und orangefarbenen Luftballons erwiesen sie den Mitgliedern der getöteten Bibas-Familie, Shiri, Kfir und Ariel, die Ehre. Immer wieder ertönte die israelische Nationalhymne. In der Stadt Rishon LeZion kam der Wagen mit den Särgen der getöteten Shiri Bibas und ihrer beiden Kinder nur im Schritttempo voran. Immer wieder berührten Menschen das Fahrzeug und riefen Verzeihung. Als Ausdruck der Scham, dass es Israel nicht gelungen war, die drei lebend aus dem Gazastreifen nach Israel zurückzubringen. Auch der sogenannte Geiselplatz in Tel Aviv war voller Menschen. Kaum jemand konnte die Tränen zurückhalten. Mein Herz ist gebrochen, schluchzt die Frau. Sie ist nicht die Einzige. Unser Herz, das Herz des Volkes Israel, ist zerschmettert. Wir haben auf ein anderes Ende gewartet, wir haben gehofft und wir spüren, dass reine Seelen verletzt wurden. Eine andere Frau zündet im Gedenken an die Getöteten mehrere Kerzen an. Ich bin tief traurig, mögen ihre Seelen im Himmel sein. Die Familie der drei Getöteten hatte im Vorfeld der Beerdigung erklärt, die Zeremonie bei der Beerdigung nur im privaten Kreis abzuhalten. Politiker sind nicht eingeladen. Am Morgen äußerte sich Ofri Bibas, die Schwägerin der getöteten Shiri Bibas, die im Konvoi mitfuhr. Durch die Scheiben sehe sie eine gebrochene Nation, schrieb sie auf der Plattform Facebook. Israel werde nicht aufstehen oder rehabilitiert werden, bis die letzte Geisel zu Hause sei, so Ofri Bibas. In Anlehnung an die orange-rötlichen Haare des getöteten Babys Kfir Bibas war die Residenz von Staatspräsident Herzog zuvor schon in der Nacht und am Morgen orange beleuchtet. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der in dem Korruptionsprozess, der gegen ihn läuft, auftreten musste, bat die Richter im Gerichtssaal zu Beginn des Prozesses eine Gedenkminute für Shiri, Kfir und Ariel Bibas abzuhalten.
Die erste Phase des Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas endet demnächst, und zwar am Sonnabend, also in 3 Tagen, um genau zu sein. Und noch haben die Verhandlungen über die zweite Phase nicht begonnen, obwohl das eigentlich schon Anfang des Monats hätte passieren sollen. Jetzt kommt aber Bewegung in die Sache, oder?
Details gibt's noch nicht, aber der US-Sondergesandte Steve Witkoff sagt, dass Israel in diesem Moment ein Verhandlungsteam schickt. Seinen Worten zufolge sollen die Gespräche in Katar oder in Ägypten stattfinden. Beide Länder waren schon an den Verhandlungen über die erste Phase des Waffenstillstandsabkommens beteiligt. In Phase 2 geht es nun um ein endgültiges Ende des Kriegs und darum, auch die letzten etwa 60 Geiseln noch freizubekommen.
Und dann gab es mit Blick auf Israel noch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Thema war die Militärhilfe unter anderem aus Deutschland.
Genau, ein palästinensischer Arzt, der nach eigenen Angaben im Gazastreifen lebt und viele Familienmitglieder durch die israelischen Angriffe verloren hat, wollte erreichen, dass Deutschland und auch Großbritannien keine Waffen und keine Munition mehr an Israel liefern dürfe. Seiner Ansicht nach wird durch die Militärhilfe das Verbot der Folter und der unmenschlichen Behandlung verletzt. Die Richter in Straßburg haben den Antrag des Arztes aber einstimmig abgelehnt.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Benjamin Kirsch und bei mir im Studio war Christiane Rüther aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.